Hören, staunen. Willkommen zum Hand on Demand Podcast.
Ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr und dir auch, mein lieber Tim.
Ruben, mein einziger Freund. Schön, dass wir wieder hier sind. 1. April ist doch geil, oder? Jetzt geht's los. Neues Jagdjahr.
Neues Glück.
Neues Glück. Mal gucken, ob wir dieses Jahr was mal zustande bekommen.
Ja. Warst du morgen draußen? Also, das geht ja gerade draußen unter die Welt und ist mir einfach zu nass. Also ich hatte keinen Bock, muss ich sagen.
Nee, ich darf ja gar nicht. Wie? 1. April, Rheinland-Pfalz, nixe.
Habt ihr nicht auch das eine Änderung?
Nee.
Nicht?
Nee, zum Glück noch nicht. Bin ich froh drüber.
Zum Glück.
Aber ich habe eine Einladung schon bekommen. Bei meinem Freund Frank, der jagt hier um die Ecke von Köln, in der Nähe von Kerpen. Und da ist auch ab 1. April. Und der hat mich jetzt eingeladen, in den nächsten Tagen da mal auf geringe Böcke zu weitwerken.
Ja, bin ich immer gespannt. Ich glaube, wir werden heute auch noch ein bisschen ausgiebiger über Böcke und Rehwild im Allgemeinen sprechen.
Ja, wir haben einen Gast heute mal wieder.
Ja, genau. Mhm. Einen sehr prominenten Gast. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen über dies und das reden. Mich würde mal interessieren, hast du da eigentlich Pläne gemacht für das Jagdjahr? Also abgesehen jetzt von der Jagd bei Frank.
Ja, klar. Pläne gibt's natürlich immer. Auch für dieses Jagdjahr ein paar Jagdreisen geplant, aber auch viele Revierarbeiten stehen dieses Jahr an. Wir haben unser Revier sozusagen nämlich neu aufgeteilt. Und zwar hat Jens jetzt so seinen Bereich, wo er Kanzeln, Pirschwege und so weiter, Wildäcker macht. Und ich habe meinen Bereich, wo ich das alles mache, außer die Wildäcker. Also immer in Kombination dann mit unseren Jagdaufsehern. Und ja, das ist so ein bisschen neue Zuordnung und bin gespannt. Da steht auf jeden Fall einiges auf dem Programm, was jetzt in den nächsten Monaten zu tun ist. Bis bei uns dann am 1. Mai die Jagd sozusagen wirklich aufgeht.
Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich habe dich, glaube ich,
noch nie... arbeite oder was?
Ja, genau. Ich hätte dich noch nie bei Revierarbeiten gesehen, Hochsitz aufbauen oder so. Geschweige denn mit einem Salzleckstein in der Hand. Vielleicht mal maximal mit einem Salzstreuer in der Hand für einen Tequila, aber...
Ich mache das tatsächlich immer im Verborgenen. Also ich habe das nicht gern, wenn man mir bei der Arbeit zusieht. Und deswegen mache ich das immer heimlich.
Ja, ich kann das auch nicht leiden, wenn man mir über die Schulter schaut dabei.
Ich krieg da aber tatsächlich öfter mal Ärger, wenn man mit Leuten irgendwie im Urlaub ist oder so. Dann kommt dann irgendwann so nach dem zweiten, dritten Tag, kommt dann immer so, Tim, kannst du bitte auch mal was machen? Hier, irgendwie spülen oder sowas. Dann sag ich mal, Leute, mache ich die ganze Zeit schon. Ja, das haben wir noch nicht gesehen. Ich so, ja, wie gesagt, ich mache das im Verborgenen. Ne? Ich mag das einfach nicht, wenn man mir dabei zuguckt.
Ich werde mal verstärkt darauf achten, wenn ich das nächste Mal bei euch auf der Hütte bin.
Ja, jeder hat so seine Aufgaben. Ja. Ja. Pläne, wieso? Was hast du denn für Pläne?
Ja, erstmal jetzt, gut, Afrika, da haben wir schon in den letzten Podcasts drüber gesprochen. Aber ich habe auch überraschend eine neue Jagdmöglichkeit, ein neues Revier sozusagen. Und da möchte ich mich ein bisschen drum kümmern, natürlich auch im April jetzt schon. Ich habe noch eine interessante Frage für dich. Das passt ganz gut, glaube ich. Gut, jetzt ist es zwar schon April, aber oder für dich kommt es noch in Frage, wie nennt man einen Bock, der vor dem 1. Mai geschossen wird?
Ein Bock, der vor dem 1. Mai geschossen wird?
Ja, es ist ein Hängebock, ne? Weil der muss ja erstmal ein bisschen hängen bis zum 1. Mai.
Ach, du meinst so die Böcke, die man dann so ein, zwei Tage vorher schon schießt?
Ja, genau.
Ach so.
Da hatten doch mal Paul und Gerold Stress, nicht wahr?
Ich weiß es nicht.
Die wurden doch schon mal, die hatten noch mal ein Video auf YouTube, wo es hieß, sind wir Wilddiebe? Weißt du noch? Ich glaube, da hatten sie doch im April bei sich, hatten sogar ein Video dazu gemacht. Da haben sie, glaube ich, zwei Sauen geschossen im Forstgut. Zwei Tage oder so vor dem 1. oder einen Tag vor dem 1. Mai. Und wurden, glaube ich, angezeigt aus dem näheren Umfeld, von wegen, sie hätten ja jetzt Rehböcke geschossen. Und
ach ja.
Die Geschichte, weißt du?
Ich erinnere mich. Ja, das mögen Nachbarn nicht, wenn jemand einem was wegschießt. Und daher haben wir uns jetzt bei uns im Revier auch was überlegt, weil wir haben einen Nachbarn, der uns jetzt schon, ja, Jahrzehnte schon fast in der Brunft sozusagen die Hirsche wegschießt, ne? Also, die sind bei uns und dann gehen die aber oft darüber Und der schießt sie dann einfach. Und nachdem ja vor kurzem der so einen Lieblingshirsch vom Jens da erlegt hat und der dann auch noch zu jung war, wie wir auch das angekündigt hatten, haben wir jetzt was gemacht in den letzten Wochen. Und zwar
einen Zaun gebaut.
Ja. Die Grenze zu dem Nachbarn ist gar nicht so lang. Also das sind so 1,5 Kilometer. Und da haben wir jetzt einen 2,40 Meter hohen Gatterzaun gezogen. Also nur zu der Grenze zu diesem Nachbarn, damit die Hirsche eben in der Wohnung nicht mehr darüber kommen und bei uns bleiben müssen.
Ja, ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Vielleicht musst du noch ein bisschen gute Gaben ausbringen, ja? Das Bild auch zu binden ans Revier.
Das Gute ist halt, der Zaun befindet sich halt ausschließlich da auf unserem Grundstück, ne? Und kann er nichts, was soll er machen, ne? Jetzt steht da der Zaun. Und die Hirsche bei uns in der Eifel sind auch nicht so schlau. Das heißt, ich glaube, die werden auch nicht verstehen, dass die da drum rumlaufen könnten. Also erstmal müssten sie dann durchs Dorf laufen und das machen sie, glaube ich, nicht. Und von daher glaube ich, dass wir dieses Jahr bei uns in der Eifel eine richtig gute Brunft haben werden. Und der Nachbar nicht.
Ja, bin ich immer gespannt. Muss ich mir mal anschauen, ne? Auf jeden Fall. Und dann kann das ja auch wieder Schule machen, diese Praktik.
Wenn sich das wirklich bewahrheitet, dass das funktioniert, dann werden wir voraussichtlich zu den anderen Nachbarn, außer zu denen, von denen die Hirsche zu uns kommen, werden wir auch einen Zaun bauen. Haben wir nachher dann ein großes Hunting Room Gatter.
Ja, man ist ja bekannt dafür, ne? Das gut alle abgattern.
Das ist auch mal eine Idee. Das ist doch auch mal eine Idee. Ach, herrlich, aber das war wirklich sau viel Arbeit. Also, das kann ich euch sagen. Zäune bauen ist nicht so einfach, wie es aussieht.
Ja, und Zäune abbauen ist auch ganz wichtig. Wie lange soll das stehen? Erstmal für immer, oder?
Ja, bis sich die Hirsche daran gewöhnt haben, dass sie dann nicht mehr rübergehen sollen. So lange lassen wir den Zaun da stehen.
Ja, ich hoffe, ihr hattet eine Baugenehmigung.
Ja, man kennt sich da. Also, das passt schon, das haben wir schon organisiert. Sonst würde ich das jetzt ja auch nicht so öffentlich hier sagen, dass wir das gemacht haben. Aber ich weiß nicht, ob es der Nachbar schon weiß, ob er schon gesehen hat. Wurde jetzt erst vor kurzem fertiggestellt sozusagen.
Ja, ich würde auf jeden Fall eine Wildkamera da aufhängen mal, um einfach mal zu schauen,
ja,
wie das Bild reagiert. Wie
der Nachbar reagiert. Was auch los ist. Ja, ist doch logisch. Ja, Yacht und Film. Da habe ich auch noch was zu erzählen. Und zwar war ich ja jetzt vor kurzem in Österreich zum Skifahren. Und auf einer dieser Hütten war dann an einem Tag eine Show.
Ja.
Und zwar von Michaela Schäfer.
Rufen. Das kennst sagt du die? Mir was, ja.
Michaela Schäfer ist dieses Erotik-Sternchen, was sich die Nippel mit also als Herzen tätowiert hat. Die macht immer irgendwelche Shows, auch der auf der Venus oder wie heißt diese Erotikmesse.
Da bin ich jedes Jahr.
Ja, du Schlingel. Auf jeden Fall, die hatte da eine Show und dann dachte ich mir mit dem Jens zusammen, wir gehen da hin. Da war Jens' Freundin erstmal ein bisschen sauer, weil die wollte das irgendwie nicht, dass der andauernd da auf nackte Brüste starrt. Aber war uns dann egal, wir sind dann trotzdem hin und haben uns diese Show von der Michaela Schäfer da angeguckt, war auch ganz witzig. Und danach traf ich die dann da auf dieser Alm, das war auf einer Alm, auf dieser Alm. Und da kamen wir so ins Gespräch, haben ein bisschen was getrunken und so weiter und so fort. Und dann fragte sie irgendwann so, ja, was ich denn sonst so machen würde. Und dann sagte ich, ja, ich bin Jäger, ich mache Jagdfilme. Also nee, erstmal habe ich gesagt, ich mache auch Filme. Weil sie ja sowas macht. Und dann fragte sie ja, was denn für Filme? Ich so, Jagdfilme. Und sie, das hört sich interessant an und so weiter und so fort. Und am Ende dieses Gesprächs sozusagen kam heraus, dass sie auch gerne jagen geht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil wir uns ziemlich gut verstanden haben, hätte ich gar nicht erwartet anfangs, aber war so, war echt witzig. Und dann sagte sie, dass sie super gerne mal mitkommen würde auf die Jagd, weil sie halt Natur auch so geil findet. Geil. Ja. Und dann habe ich gesagt, gar kein Problem. Die kommt auch gar nicht, also die wohnt auch gar nicht weit weg von unserem Jagdrevier. Und jetzt haben wir vereinbart, dass sie, wenn es ein bisschen wärmer wird, also so, keine Ahnung, Mai, Juni, Juli, dass sie zu uns auf die Jagdhütte kommt und wir einen Jagdfilm mit ihr drehen, in dem sie aber ausschließlich nackt ist, die ganze Zeit. Also nur so ein Jagdhut. Fernglas.
Vielleicht
nimmt die noch Schuhe an oder sowas, ne? Aber sonst halt nichts. Und der Film, also den auf YouTube können wir den halt nicht bringen, so, ne? Ich glaube,
das ist klar.
Der Film kommt halt auf jeden Fall auf Hand on Demand. Und da bin ich mal gespannt, was da für Kommentare drunter stehen werden.
Wild, sage ich da nur. Ah, ich glaube, Gina Wild, oder wie hieß, oder Gina Lisa, keine Ahnung, gab's da nicht so welche, die, eine von den beiden, oder ist das die gleiche Person? Ich weiß nicht, ist jedenfalls auch Jägerin.
Ja.
Ja, hat mir, glaube ich, wer hat mir das denn erzählt? Ah, der Ralf hat mir das erzählt, Ralf Bonnekissen, der Fuchs.
Das gibt's ja gar nicht, der ja. Schlingel.
Ja, aber ich glaube, die wollte nicht, also die wollte kein Jagdfilm. Ich
will darüber drehen.
Ich weiß nicht, ob Ralf andere Filme mit ihr gedreht hat, aber.
Ich frage sie mal. Also wir haben uns jetzt sehr connected. Ich habe ihre Nummer. Ich werde sie mal fragen, welche Gina von den Lisas da jagdlich unterwegs ist. Vielleicht kommt die dann mit.
Ja, sag mir unbedingt Bescheid. Ich würde auch sonst gerne noch eine Kameraperspektive so.
Welche willst du denn dann machen? Die totale oder eher?
Nee, ich nehme das mit dem Telezoom, ne?
Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Ich bin auch gespannt, was unsere Abonnenten dazu sagen. Wird, glaube ich, mit Sicherheit eine der meistgesehensten und bewertetsten Folgen.
Ja, da gehe ich schwer von aus. Das würde auf jeden Fall überraschen.
Ja, oder pass auf, ich habe die Idee. Warum wird sie nicht unsere neue Publisherin dann?
Mal gucken. Also, wenn ihr das wirklich so gut gefällt.
Ja, vielleicht nicht jeden Film nackt, aber ich meine.
Naja, es gibt ja auch hier dieses Naked Survival und so ein Kram.
Ja, oder mit dem Bodypainting. Könnte sie sich so ein Camo, Pixel-Camo aufsprayen?
Also ein Arschgeweih hat sie noch nicht, das weiß ich.
Perfekte Symbiose mit der Natur.
Ach, herrlich. Ja.
Das im Zweifel setzt sie einfach vor den Zaun, den ihr gebaut habt, und dann läuft das schon mit dem Jagderfolg.
Ja, wir wollen sie nicht übertreiben.
Ja, den muss man ja nicht im Film sehen, aber so geht's ja dann am einfachsten. Ne?
Zur Lockjagd.
Halleluja. Manchmal. Es sind eben diese Praktiken, ne, beim Jagdfilm. Man darf den Zaun einfach nur nicht sehen.
Ja, so ist es. Genau so ist es. Genau so ist es. Ja, gibt es bei dir noch was?
Weiß nicht. Größere Events steht erstmal im Juni was an für mich. Und zwar wird da endlich der Steinwild-Film fertig sein. Oh. Und den werden wir uns dann erstmal so für uns anschauen auf dem Vorsäß.
Mal schauen, ob das, ob man das so bringen kann, meinst du?
Ja, bringen kann man das schon, aber ja, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird eine schöne Filmpremiere. Der Film, auf den, glaube ich, die meisten am längsten schon warten. Ja, wollen wir mal gucken. Ich habe übrigens auch, ja, es gab sozusagen Ergebnisse aus diesem Verwaltungsverfahren. Mhm. Ich habe tatsächlich meinen Jagdschein verloren, vorübergehend. Ich muss ihn jetzt abgeben für ein paar Monate.
Jetzt?
Ja, deswegen fahre ich auch noch nach Namibia, weil da braucht man keinen Jagdschein. Da kann man auch ohne jagen.
Ja, du erzählst das so locker, aber das ist doch... Also ist das jetzt, ja, das ist jetzt so ein laufendes Ding, was irgendwie steht, und jetzt haben die ihn erstmal eingezogen, oder?
Ja, also gut, ne? Ich hatte eh keinen Jagdschein in Österreich, also eigentlich ist es gar nicht so schlimm, dass ich den das verliere, weißt du, weil. Ja, mein Gott, wenn ich dann doch mal was erlege, das merkt auch keiner, fragt ja auch keiner nach dem Jagdschein, ne?
Ja, gut, im Grunde eigentlich nicht, ne? Also, ich wurde eigentlich noch nie gefragt auf der Jagd, ob ich einen Jagdschein habe. So, ja. Morgens dann auf der Drückjagd, so, zeigen sie mal ihre Jagdscheine vor, so, dann kramt man da ein bisschen in der Tasche rum und so, ja, passt schon, ne?
Ja gut, ich habe ja einen Bruder, der sieht mir auch relativ ähnlich, und da kann man dann zur Not sich aushelfen, sag ich mal.
Theoretisch auch einfach den nehmen, ne? Ist ja auch kein Problem eigentlich.
Das haben wir auch früher gemacht, als wir noch klein waren, ne? Wenn es darum ging, ja, kennst ja, ne? Sich ein Bier zu kaufen oder so, da musste man manchmal ein bisschen schummeln oder mogeln, ne? Und da war es ganz gut, wenn man einen älteren Bruder hatte zum Beispiel.
Ja, das kennt man ja. Das kennt man ja.
Nee, aber ansonsten eigentlich nichts Neues.
Das war's schon. Der Jagdschein ist weg für ein paar Monate, aber egal.
Ja. Ja, hast du noch was?
Ja, und zwar, wir sind ja mittlerweile hier durch unseren Freund Heinrich, sind wir ja, ja schon fast so Niederwild-Enthusiasten geworden. Mhm. Und ja, Niederwild in der Eifel, klar, da gibt's mal einen Hasen. Oder ja, ein Fuchs. Aber ansonsten, so was Dinge, die fliegen, haben in der Eifel in der Regel einen Schnabel. Also, das ist, Niederwildjagd ist da nicht so, ja, nicht so gut zu machen. Und deswegen habe ich jetzt mit meinem Kumpel Heinrich gesprochen, ob ja. Er mir nicht ein paar Fasane geben könnte.
Ach ja.
Dass wir die bei uns in der Eifel mal aussetzen und einfach mal gucken, ob die sich da vermehren vielleicht, ne?
Ja, ich glaube, da müsstet ihr aber auch noch ein bisschen anfangen, eure Füchse zu bejagen. Also, das macht ihr nicht so streng. Jens im Winter mal ab und zu, ja, aber ich glaube, das reicht nicht.
Boah, auf den Rückjagden habe ich dieses Jahr 3 Füchse geschossen auf einer.
Ja, ich habe einen vorbeigeschossen.
Ja, siehst du? Der Fasan wird dir es nicht danken. Aber ich glaube, ansonsten weiß ich nicht, die paar Wildkatzen, die da rumlaufen, meinst du, die fressen viele Fasane?
Boah, doch, das könnte ich mir gut vorstellen. Und kleine Fasanenküken, ganz süß. Oh.
Aber die Wildkatzen, also wir haben ja so viele Wildkatzen bei uns und die sind richtig fett. Also die sind richtig dick. Wir haben eine Wildkatze, also die kenne ich, ich weiß nicht, wie alt die Viecher werden. Die kenne ich jetzt seit bestimmt 5 oder 6 Jahren schon an derselben Stelle und die hat einen Bauch, also die zieht den wirklich immer dann so über der Wiese her. Das ist ja ein richtig fettes Viech. Und ich glaube, die kriegt so einen Fasan gar nicht mehr, weil die so langsam ist mit ihrem dicken Bauch. Das schafft die gar nicht.
Ja, das schätzt sie nicht. Aber im Zweifel auch da, ne? Was der Nabu nicht weiß, macht den Nabu nicht heiß.
Ach, herrlich, Rufen. Guck mal. Auf den ganzen Blödsinn, den wir hier gerade erzählen, mache ich mir doch jetzt mal eine Zigarette an.
Ich trinke erstmal ein Wasser.
Ein Wasser.
Wasser.
Guck mal, das war und ganz nüchtern haben wir das jetzt hier angefangen heute, ne?
Obwohl das Jägersilvester feuchtfröhlich ist.
Das Jägersilvester ist feuchtfröhlich. Und die Feier heute Abend wahrscheinlich auch.
Ja. Übrigens, hast du jetzt deine Einladung bekommen für das Gear-Tester-Festival? Ich habe da jetzt so eine Mail bekommen mit hier, ja, offizielle Einladung. Und
ja, gut, dass du es sagst. Das
Rahmenprogramm.
Muss ich noch bestätigen.
Habe ich richtig Bock drauf jetzt als nächstes.
Ja, nachdem der April dann jetzt fertig ist, können wir uns jetzt natürlich auch wieder den ernsthaften Themen widmen, ne?
Ja, nicht, dass das noch einmal abgedruckt wird hier, dass ich keinen Jagdschein mehr habe. Soll ja nicht ans Licht kommen, ne?
Ja, und dass wir Zäune bauen und Fasanen aussetzen. Aber das mit Michaela Schäfer mache ich wirklich.
Zuzutrauen ist es dir alles, Tim.
Nein, Freunde, das war natürlich gerade alles nur ein bisschen Blödsinn zum 1. April, zum neuen Jagdjahr. Mit Humor ins neue Jagdjahr starten sozusagen im Hunter-Niemand-Podcast.
Wobei ich habe auch, glaube ich, mit der dollsten Geschichte angefangen. Ich weiß nicht, ob das jemand geglaubt hat, aber
ja, da hast du schon dick aufgetragen. Das ist auch so, soll ich sagen, Abbruch, nochmal neu, aber
das kommt. Ja, das ist mir im Affekt passiert, muss ich mich entschuldigen.
Ja. Spontane Aktion von dir wieder.
Ich kann aber auch schlecht lügen, muss ich sagen. Also,
das hat man gemerkt.
Ja.
Du bist ein sehr wahrheitsliebender Mensch.
Ja.
Das weiß auch jeder, der dich kennt.
Ja, es ist so. Ja,
du kriegst dann immer ganz rote Ohren, wenn du Quatsch erzählst. So ist das.
Ja, im März ist bei mir wirklich nicht viel passiert, muss ich sagen. Aber das mit dem neuen Revier war wirklich die Wahrheit. Da freue ich mich auch drauf. Und deswegen, ich musste auch im April jagen. Das ist so, wegen ja Kalamitätswald und so. Sollen wir uns den Gerold jetzt schon dazu holen? Oder sollen wir erstmal was anderes besprechen? Die Top 3 Filme zum Beispiel.
Ich würde sagen, wir machen, bevor wir mit Gerold Reimann über die Rehbockjagd sprechen, machen wir erstmal die Top 3 Filme des Monats.
Die Top 3 Filme des Monats.
Ja, Ruben, ich lasse dir den Vortritt. Was ist dein Top 3 Film im Monat März?
Also ich habe mich schwer getan mit der Entscheidung. Ja, es waren auch einige Filme. Ich habe jetzt einfach mal den Film von Owen und Daniel genommen, also von Servus UK, nämlich den Film über die chinesischen Wasserrehe in England. Weil das so ein bisschen für mich jetzt so Vorfreude war auf die Jagd im April und ich mag das irgendwie, die Jagd in England, auch die Jagdmentalität und die Filme von Owen und Daniel mag ich sowieso, deswegen war das mein Top 3.
Well, welcome to glorious Buckinghamshire on a freezing cold February morning and yeah, hope to try and get a Chinese water deer book for Chema, my friend from Spain.
Ja, spannender Film in jedem Fall und ja auch eine Wildart, ja, die die meisten von uns wahrscheinlich live noch nie gesehen haben. Also ich habe noch nie einen Mundjagd gesehen, bin ich ehrlich. Hast du ja, schon mal gesehen?
Es ging ja gar nicht mal um die Mundjagd, sondern die chinesischen Wasserrehe. Also das ist tatsächlich eine andere Wildart nochmal.
Ach, das sind nochmal andere. Ach nee, warte, welche sind denn die mit, wo die Zähne so nach unten wachsen, wie so ein Säbelzahntiger?
Ja, auf jeden Fall die chinesischen Wasserrehe, aber haben das nicht sogar auch einige Muntjaks? Das bin ich jetzt auch schon selber irritiert. Ja, also man sieht, die Muntjaks haben es noch nicht bis in die Eifel und bis nach NRW zu uns geschafft. Wobei ich habe auch gehört, es gibt Reviere in NRW, da gibt es Muntjaks. Auf jeden Fall, was ich ganz witzig fand, diese chinesischen Wasserrehe, die sehen von vorne, vom Gesicht her, so ein bisschen aus wie ein Fuchs. Mhm. Also weiß nicht, wenn die so frontal in die Kamera gucken, denke ich mal, da guckt mich ein Fuchs an.
Ja, das ist ja schon ulkig.
Ja, ganz ulkig.
Naja. Also ich glaube, wir zwei müssen auf jeden Fall mal Owen und Daniel in UK besuchen und uns die Tiere da mal genauer anschauen, damit wir unser gefährliches Halbwissen hier mal ein bisschen verbessern, was diese Arten angeht.
Ja, also um es kurz zu machen, man kann auch einfach die Filme sich erstmal anschauen, dann kriegt man da, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Da gab es auch so immer so Einblendungen, so Wissenswertes über das Tier und so, das fand ich ganz interessant, ja, weil man ja selber keine Ahnung davon hat, ne? Naja, dein Platz 3?
Absolut. Mein Platz 3 ist, da kennen wir uns ein bisschen besser aus, Ruben. Und zwar ist der von Jagdkrone, vom Hermann. Der war letztes Jahr auf Blattjagd im großen Thüringer Wald und hat da wirklich riesengroßes Jagdglück, schießt 2 Böcke und insbesondere den Bock, den er am zweiten Tag erlegt. Das habe ich wirklich sehr, sehr gefeiert, diesen Film, und auch beim Zuschauen einfach sehr genossen, weil er wirklich an einem unfassbar schönen Platz sitzt und da auch wirklich einiges los ist und er am Ende auch noch einen wirklich alten, guten Waldbock strecken kann.
Ja, Leute, Sachen sind gepackt. Wir sind fertig zur Jagd. Wir befinden uns gerade hier in Thüringen. Mal was Neues, mal ein bergiges Land. Nicht nur dadurch zeichnet sich ja Thüringen aus, sondern auch so ein bisschen vom Wildreichtum. Es ist ja ein bisschen was anderes. Ihr habt Rotwild hier.
Genau.
Dammwild auf der anderen Seite. Leider nicht bei uns, aber das macht nichts. Gestern Abend hatten wir schon den ersten Ausgang. Und ja, Johannes hatte da das Glück, auch schon Rotwild vorzuhaben. Und wir haben die ganze Truppe jetzt mal komplett aus.
Ja, der Hermann, der alte Rehwildjäger. Ich mag das so sehr, dass er da immer dieses Team Jagdkrone so, in den Fokus setzt, also auch mal die anderen, die da dabei sind, und er ist auch echt fleißig, gefällt mir.
Ja, der hat da irgendwie eine gute Community, mit der er da so unterwegs ist und jagen geht, und die haben auch viel Spaß dabei, so wie es aussieht.
Ja, Blattzeit in Polen, Tim, das ist mein Platz 2, um es mal ganz kurz und schmerzlos zu machen. Da habt ihr ja 4 Filme gebracht und jetzt der letzte Film, der war im März. Und ich bin zwar so ein bisschen die ganzen Bockfilme in der jagdfreien Zeit überdrüssig, aber ich fand die sehr gut, weil da waren so viele coole Szenen drin. Und wer ja den Jens zum Beispiel gut kennt, der weiß ja, der ist da so ein bisschen pingelig immer, ne? Umsatzschädigender Kunde bei den Jagdreisevermittlern. Wahrscheinlich schon auf einer Blacklist bei der Hälfte. Aber eben dadurch, dass er so zurückhaltend ist, kommen da auch sehr schöne Szenen zusammen. Also wenn halt dann mal nicht geschossen wird und dann da irgendwelche starken Böcke durchs Bild rennen oder einen förmlich umlaufen, das hat mir sehr gut gefallen und fand ich extrem unterhaltsam auch, muss ich sagen.
Natürlich ist der alt, aber...
Ja, der Jens ist echt ein krasser Bock.
Ja, ich weiß.
Wieso schießt du den nicht?
Heftig.
Oh, Jens, ey.
Das ist halt ein Sechser.
Ja, übelst krasser.
Ja, ich weiß.
Ist das dein Ernst?
Heftig.
Ja, also ich muss sagen, auf der Jagdreise haben Jens und ich wirklich sehr viel Spaß gehabt und zwischendurch ja auch echt viel Blödsinn erzählt. Aber als ich die Filme gesehen habe, oder Jens und ich, wir sie uns dann zusammen angeguckt haben, mussten wir selber auch öfter mal schmunzeln. Aber diese eine Szene, die du bestimmt vor Augen hast, wo da wirklich ein absoluter Traumbock angesprintet kommt vor uns, so ein wirklich kerniger Sechser, richtig stark, uralt, und Jens schießt ihn einfach nicht. Also mir ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Das war wirklich, schöne Momente hatten wir da, definitiv.
Ein kerniger Sechser, habe ich so noch nicht gehört. Aber
ja, der hatte Charakter, weißt du?
Was du sagtest mit dem Spaß, also manchmal glaube ich, manche verstehen nicht so viel Spaß. Da habe ich auch so einen Kommentar gelesen, wie dass manche Andeutungen oder Kommentare von euch zum Abgewöhnen werden.
Ja, also das ist ein Punkt, da kann man vielleicht in dem Zuge mal kurz drüber sprechen. Also wenn man da natürlich auf Blattzeit irgendwie in Polen ist, also man sieht ja auch nur, ich sag mal, Ausschnitte von dem, was wir da wirklich alles erlebt haben. Aber man sieht dann ja wirklich, in 3-4 Tagen haben wir da locker über 100 Böcke angeblattet. Und dann haben wir zwischendurch mal, am zweiten oder dritten Tag haben wir gesagt, dann gucken wir uns den natürlich an, sprechen den Bock dann an. Und dann hat Jens oder ich mal gesagt, ja, nee, langweiliger Sechser. So, das soll überhaupt nicht despektierlich dem Bock gegenüber sein, sondern es ist für Jens und mich in der Kommunikation bedeutet das im Grunde nur, den wollen wir nicht erlegen, weil es ist der ist zu jung oder einfach ja ein typischer Sechser, wie sie tausendfach irgendwie rumlaufen. Und wenn du natürlich auf so einer Jagdreise bist, wenn du da jeden Bock schießen würdest, dann könntest du nach dem ersten Ausgang könntest du schon wieder nach Hause fahren, weil du dann schon 10 da liegen hättest. Und das ist ja, aber trotzdem habe ich es mir so ein bisschen zu Herzen genommen, um zu sagen, okay, das kann man vielleicht auch anders ausdrücken. Also ganz unrichtig war dieses Kommentar im Grunde nicht. Hat auf jeden Fall angeregt zum Weiterdenken und wir werden in Zukunft darauf achten.
Mensch, stimmt, dass du dir Kritik zu Herzen nimmst, das gibt's ja gar nicht. Also das ist ja unfassbar. Ja, ne? Den Tag male ich mir im Kalender an. 1. April. Was ist
mir los? Ich muss gleich mal Fieber messen.
Ja, dein Platz 2?
Mein Platz 2, der erste Film darüber auf Hand on Demand, und zwar von den Young Wild Hunters auf der Suche nach dem großen Marco Polo. Der Film hat mich persönlich zumindest echt umgehauen. Diese Landschaftsaufnahmen, die da haben, wo sie da campen, wie sie die Berge mit den Pferden und so weiter, diese ganze Jagd. Und dann natürlich diese faszinierenden Schafe. Also ich fand den Film toll und da musste man auch für die nicht gerne Untertitel lesen, musste man gar nicht viel lesen, weil man konnte einfach alles sehen und das hat schon gereicht.
Ja, ich habe ein bisschen mit mir gehadert, ob ich den Film aufnehmen soll. Jetzt hast du es gemacht, also hast du mir die Entscheidung vorweggenommen. Aber muss ich dir zustimmen, also es ist wirklich eine richtig krasse Landschaft und es gibt ja auch viele Filme über die Jagd in Zentralasien und ja, ich hatte bei dem Film jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass ich das erste Mal so richtig auch so ein bisschen ein Gefühl für dieses Land kriege. Weil meistens, ja, geht das los, Flughafen, Pferd und Abschuss so. Und da hatte ich auch mal das Gefühl, ich weiß jetzt irgendwie, wie das Land aussieht, so wenn ich da ankomme. Und das fand ich schon mal sehr interessant. Und dann diese steilen Berge da, ich weiß nicht, ob das im Tian Shan-Gebirge war. Glaub nicht, aber es war trotzdem unfassbar schön und ja, sehr reizvoll. Ich habe das auch schon ewig auf der Liste, mal irgendwann nach Zentralasien, mindestens mal zum Filmen. Mhm. Hatte ich auch schon mal geplant, ist ins Wasser gefallen leider. Ja, muss man mal gucken. Auf jeden Fall hat's Lust gemacht.
Ja, es ist nicht sehr erschwinglich, diese Schafart zu jagen, sagen wir mal so.
Ja, du meinst jetzt das Marco Polo Schaf, ne?
Ja, genau.
Ja, ja, wobei ich glaube, da kommt's auch ein bisschen drauf an. Da gibt's ja in jedem Land irgendwie nochmal ein anderes Schaf, ein anderes Agali, Marco Polo, wie die auch alle heißen dann da. Und ich glaube, in Kirgisistan ist das sogar noch halbwegs erschwinglich. Und ich würde da persönlich auch zum Steinbock jagen hinfahren, nicht fürs Marco Polo, aber.
Die Steinböcke kriegt man da tatsächlich recht günstig, also zumindest im Vergleich jetzt zum Alpensteinbock.
Ja.
Aber ja, so ein Marco Polo, ich glaube, unter 15.000 passiert da gar nichts.
Ja, und ich meine, was das Interessante an so einer Reise ist, ist, glaube ich, dieser Abenteuerfaktor. Du bist dann ja teilweise abgeschnitten von Zivilisation und Internet und allem. Also du bist da einfach mitten im Nirgendwo im krassen Gebirge. Ein lebensfeindlicher, ja, Lebensraum, wo du halt denkst, okay, fressen die Tiere hier eigentlich nur alle Steine oder?
Ja, also das wundert mich auch immer. Aber klar, diese ganzen Kräuter und so weiter, da wächst dann irgendwie doch genug. Und man muss auch in diesen Gebieten ja sagen, die Jagd trägt auch da weitestgehend dazu bei, dass diese Tiere da eben einen Wert haben und geschützt werden, auch von der einheimischen Bevölkerung. Und von daher finde ich das gut. Und das hat man in dem Film der Young Wild Hunters auch gesehen, eben wie dort gelebt wird, auch tagsüber, auch wie sie mit den Einheimischen da in Kontakt sind. Und da ist ja diese eine Familie, die da wirklich im Nirvana lebt und die dann aber die Pferde bereitstellen für die Jäger, die dorthin kommen. Und das ist deren Lebensgrundlage, ne? Also finde ich alles vollkommen in Ordnung.
Ja, und auch der Lebensstandard, ne? Richtig krass, weil, also, was die da wahrscheinlich als Luxus empfinden, keine Jugendherberge sieht bei uns so aus, ne?
Also, ja, ja. Tja.
Naja.
Was ist denn dein Platz 1 rufen?
Ja, dadurch, dass jetzt ja das von den Young Wild Hunters vom Tisch ist, ich habe da einfach mal in Vorfreude auf diese Apriljagd jetzt den Film von den Hunter Brothers genommen.
Auch wenn wir schon des Öfteren auf über 250 Meter Stücke erlegt haben, fand ich in dieser Situation einfach nicht den Weg zum Abzug. Das Jagdfieber schoss mir so dermaßen ins Herz, dass der rote Punkt von 1 Meter überm Hirsch zu 1 Meter unterm Hirsch umhertänzelte.
Die waren nämlich letztes Jahr im April in England, haben da Böcke gejagt, haben noch so einen fürchterlich hässlichen Perückensieger geschossen, aber...
Das darfst du jetzt eigentlich so wieder nicht sagen. Das finde ich jetzt dem Tier gegenüber irgendwie unangemessen.
Okay, das Tier an sich, ich mag Siegers sehr gerne. Gerade ich als NRWler esse sie sehr gerne, jage sie auch sehr gerne. Hier im Arnsberger Wald. Aber ich würde mir so einen flauschigen, ich nenne es mal bewusst respektierlich, Teletubby nicht an die Wand hängen.
Ja, ich glaube, dass das so geruchstechnisch auch schwierig sein könnte. Also, weiß ich nicht, aber was mich wundert, also das ist ja wirklich eine Ausnahmetrophäe, das muss man ja auch jetzt mal dazu sagen, super, super selten. Und dieser Sieger ist ein Perückensieger, hat also dementsprechend eine Hormonstörung und ist, ich glaube, die haben nachher das nachgeschaut, um die 10 Jahre in jedem Fall alt. Also auch für einen Siegerhirsch recht alt. Und das wundert mich dann doch wirklich sehr, dass so ein Hirsch, der nicht Mann und nicht Frau ist, also es ist ja so ein Zwitter dann, das Gehirn wächst ja so das Leben lang durch bei diesen Tieren, dass der überhaupt so alt geworden ist.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die Engländer, glaube ich, nicht so sehr Trophäenjäger sind. Kann das sein? Also ich glaube, das ist denen relativ egal. Die schießen ja auch dann da auf den Kulturen dicke Böcke, egal wie alt und auch am Bast und weiß nicht was.
Auf jeden Fall ein anderes Jagdkonzept da drüben, zumindest teilweise. Aber ich, also wenn ich jetzt so ein, ich sage jetzt mal, Perückenhirsch zum Beispiel bei uns jetzt im Revier sehen würde, würde ich den eigentlich sofort erlegen, weil ich wüsste, okay, das Tier ist in jedem Fall krank, hat vielleicht noch irgendwie zusätzlich Krankheiten, die es dann auch irgendwie noch verbreiten könnte oder so. Also ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was man so schnell es geht erlegen sollte, wenn man es sieht.
Auf jeden Fall war es interessant und ich denke, das ist auch gleich, wenn du deinen Platz 1 dann auch präsentiert hast, eine gute Überleitung in das heutige Thema. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was dein Platz 1 ist.
Ja, Ruven, wir wollten uns ja abgewöhnen, uns selber zu loben, aber mein Platz 1 ist Nachsuche 5, der heranwachsende Schweißhund. Teil 5 einer Reihe, die du auf Hand on Demand gebracht hast. Und auch der 5. Teil ist mindestens genauso gut wie die anderen Teile. Da bist du wieder mit Henning Dickduss unterwegs. Und der hat ja einen jungen Schweißhund namens Ole. Und der macht in diesem Film unter anderem seine ersten Erfahrungen. Nee, nicht ersten Erfahrungen. Also er kann es schon, aber er ist halt noch ein junger Hund und muss halt noch ein bisschen lernen. Also ist dieser junge Hund teilweise in Kombination auch mit dem älteren, erfahrenen Hund da, in dessen Fußstapfen er sozusagen tritt. Und ja, fand ich wieder ganz toll erzählt. Auch der Henning Dickduss, erfahrener Mann, bringt das Thema einem super näher und glaube ich für jeden interessant, dieser Film.
Ja, ich habe das bei allen jungen Hunden, ist das eigentlich immer so, dass man immer wieder Suchen hat mit dem heranwachsenden Hund, so will ich es mal sagen, wo man sagt, boah, ne, bleibt er in der Mund offen stehen, Junge, was hat er da geleistet? Es mangelt dann oft an der Konstanz, dass man dann möglicherweise am nächsten Tag eine Suche hat, wo man dann denkt, na ja, ne, da muss ich jetzt aber doch den Alten holen, das war jetzt mal gar nichts. Das ist eigentlich typisch für heranwachsende Hunde, ne, die wirklich zuweilen herausragende Leistungen bringen, es einfach an der Konstanz mangelt. Diese immer wieder abzurufen. Ne? Hast du gehört, Ole? Alles gut, ne? Ja.
Ja, danke erstmal, Tim, für dieses Lob. Aber gebe ich dir recht. Also ich selber habe auch tierisch viel Spaß, dem Henning zuzuhören beim Erzählen, weil er nicht nur gut erzählt und auch nicht nur Blödsinn erzählt, ne, sondern er ist halt ein Mann vom Fach, der es auch gut rüberbringt. Und ich hätte auch selber mir nie ausmalen können, als ich damit angefangen habe mit dieser Serie, wie viel da eigentlich an Wissen zu holen ist und wie viel da eigentlich im Verborgenen liegt, wo sich der normale Jäger gar keine Gedanken drüber macht. Und wenn da dann irgendwann mal so ein Schweißhund anrückt, weil man ihn leider irgendwann vielleicht mal braucht, dann weiß man gar nicht, was dahinter steht. Und ja, der heranwachsende Schweißhund, der Aufhänger war natürlich so ein bisschen der, dass der Hund nach der ersten Prüfung, wenn er die jagdliche Brauchbarkeit kriegt, ja noch kein fertiger Hund ist. Und dass dieses Ausbilden und Lernen und ja Reifen des Hundes, das geht im Prinzip ja ein Leben lang. Und das fand ich doch sehr, sehr schön. Und da hatten wir auch interessante Nachsuchen, wo auch Henning selber noch mit seinen vielen Jahren Erfahrung gelernt hat. Und ja, das war auch für mich ein Aha-Moment, dass auch so jemand, der so viel gesehen hat und so viel Erfahrung hat, sagt, okay, ja, da habe auch ich noch dazu gelernt.
Ja, also mittlerweile zähle ich auch einige Schweißhundeführer zu meinen Freunden und habe natürlich auch jetzt selber schon da sehr viele Erfahrungen gemacht. Aber ich erinnere mich daran, als ich jünger war, noch mit meinem Vater zusammen gejagt habe oder selber in meinen jungen Jägerjahren war und dann mal was passierte. Und man einen Schweißhundeführer rief, den man jetzt persönlich noch nicht so gut kannte vielleicht. Und der kam dann. Und ja, die erzählen einem erstmal nicht so viel, ne? Weil die kommen dahin und denken sie erstmal, okay, alles klar, gucke ich mir jetzt mal an und so weiter und so fort. Was der mir erzählt, wird eh nur Blödsinn sein. Erstmal, ich mach das jetzt mal. Also so Schweißhundeführer, die sind ja, das sind ja schon besondere Typen, ne? Die sind ja nicht normal. So, finde ich. Also die sind schon, sie sind da schon sehr fokussiert und konzentriert in ihrem Gebiet. Aber und wenn du denen Fragen stellst, also es ging mir früher öfter mal so, dann habe ich Fragen gestellt, dann haben die mich nur so blöd angeguckt, ne? Und gesagt, ja, also jetzt, lass mich hier mal meine Arbeit machen, ich bin ja auch nicht nur zum Vergnügen, nach dem Motto. Und ich glaube, so geht das wahrscheinlich vielen oder so ist es öfter. Umso schöner ist es dann, wenn sich dann, also nicht nur der Henning Diptus, sondern auch andere Schweißhundeführer hier und da die Zeit nehmen, dem Jäger auch mal wirklich genau zu erklären, was da passiert, was er macht, dass eben alle auch davon lernen können. Und dafür ist natürlich so ein Videoformat prädestiniert, damit möglichst viele Leute auch, darum geht es ja in erster Linie, Verständnis dafür bekommen, was die Schweißhundeführer machen und vor allen Dingen auch Verständnis dafür bekommen, was man selber, bevor der Schweißhundeführer kommt, nicht tun sollte. Ne? Ja. Weil damit wird ja oft viel kaputt gemacht.
Ja, hast du gut gesagt. Also vielleicht ist es auch nochmal was für den Podcast irgendwann in Zukunft, dass wir da mal einen Schweißhundführer reinholen oder so, weil ich denke, das ist auch wichtige Aufklärungsarbeit über diese Arbeit, auch vielleicht gegenüber der nicht jagenden Bevölkerung, dass man ja auch zeigt, klar, ne, jeder Mensch, der bei Verstand ist, weiß, dass auch mal ein Schuss daneben geht oder im schlimmsten Fall ein Tier verletzt, aber dass eben ja die Schweißhundeführer da sind, um eben dieses Tierleid oder dem Tierschutz gerecht zu werden, dieses Leid zu beenden und dass wir da eben als Jäger selbstkritisch auftreten müssen und auch zeigen, dass wir unsere Fehler eben ausbaden dann. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit, die vielleicht auch manchmal nicht genug gewertschätzt wird und vielleicht nicht unbedingt dadurch Anerkennung kriegen soll. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, boah, geil, das sind geile Typen da, die beiden, sondern ja, einfach diese Arbeit so in den Vordergrund zu stellen.
Wir haben ja einen neuen Jagdaufseher in der Eifel, den Jan Zeimers, den kennst du ja auch.
Ja, genau, ja.
Und der ist auch schon ja ganz lange anerkannter Schweißhundeführer. Sein Vater war auch und ist auch immer noch Schweißhundeführer. Vielleicht können wir ja auch mal mit ihm, so ich sag jetzt mal als jungem Schweißhundeführer der nächsten Generation, auch mal so ein Projekt machen. Oder du führst es damit vielleicht sogar weiter. Ja. Weil bei ihm war ich tatsächlich schon auf sehr vielen Nachsuchen dabei. Und der hat mich wirklich in seinen jungen Jahren, muss man sagen, schon derart oft beeindruckt mit dem, was er da ja erreicht hat, was er gefunden hat, wie er Situationen gelöst hat, was er für eine Ruhe dabei hatte. Und also das fand ich Wahnsinn. Also der ist auf jeden Fall auch jemand, von dem man sehr viel lernen kann.
Ja.
Bin ich auch wirklich froh, dass wir den, also wenn du so einen guten Schweißhundeführer als Jagdaufseher hast, da hast du ja eigentlich schon gewonnen, ne? Also was soll dir denn noch passieren?
Ja, muss man sich warm halten, ne?
Ja, ja. Nee, aber ist auch einmal ein super Typ. Super Typ.
Ja, ich kenne ihn ja auch und ich glaube, wir haben sogar einen Film mit ihm auf Hand on Demand.
Ach, mit Andreas, ne? Wenn Jäger Fehler machen. Genau, da sieht man ihn schon, ja.
Ja, das war sozusagen der Startschuss für die Nachsuchenreihe damals bei mir.
Stimmt. Da hast du damit angefangen im Grunde, ne?
Ja.
Ja. Anfang und Ende. Gut, so, Top 3 Filme des Monats. haben wir, ja, es gab wieder wirklich viele Filme im März auf Hand und Demand. Was hattest du gezählt, Ruben? 11, 12?
Nee, mehr, glaube ich, 13 oder 14.
13 oder 14, also genug Filme da für den nächsten verregneten Tag, der sicherlich bald kommen wird. Ja. So, aber jetzt kommen wir zu unserem Gast, würde ich sagen. Man hat es auch in dem Film in England wieder gesehen. Gerold Reimann kennt sich wirklich gut aus mit Böcken. Nicht nur, wie man sie professionell ohne Hilfsmittel nur mit dem Mund anblattet, sondern auch, wie man sie findet, wie man sie hegt und wie man sie am Ende dann auch erlegt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir ihn jetzt hier begrüßen dürfen.
Ja, moin Gerold.
Ich habe schön gepennt gerade. Ich habe wirklich original verpennt. Passiert mir selten.
Bist du denn jetzt schon wach oder ist noch schwierig?
Nö, alles gut, alles gut.
Okay.
Ja, Gerold, wir haben dich hier als den Rehbock oder Rehwildguru eingeladen. Du sollst mal erzählen, wie das funktioniert.
Ja, war mir klar, dass ihr mich dazu braucht.
Du weißt, ich schieße ja immer viel zu junge, gut veranlagte Böcke in der Forst.
Ja, das sieht man immer wieder. Aber ich meine, was willst du machen? Nein. Wir wissen ja, es gibt ja Argumente dafür. Auf deinen Kalamitätsflächen ist das ja absolut richtig manchmal.
Ja, sollen wir das mal kurz besprechen? Ist ja jetzt April und wir zumindest in NRW dürfen das ja jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das in Mecklenburg auch dürft.
Vorpommern. Wir dürfen ja in Mecklenburg-Vorpommern den Rehbock jetzt auch ab 16. April bejagen. Und ich sag mal so, letzten Endes spricht da ja wildbiologisch nichts gegen, ne? Das ist ja nur eine traditionelle Sache, weshalb wir eigentlich am 1. Mai anfangen.
Also ihr fangt auch nicht im April an, oder?
Nee, also ich sag mal so, letzten Endes, wenn ich am 28. April Lust habe, loszugehen, dann mache ich das wohl. Aber letzten Endes ist für mich vom Bauchgefühl her der Start der Bockjagd immer noch der 1. Mai. Ja, traditionell bedingt ist das einfach eine schönere Sache, finde ich.
Findest du es denn schlimm, wenn ich jetzt heute Abend rausgehe und mir schon einen in die Kühlung hänge, oder?
Nein, Ruben, wenn du dich bei Schneeregen auf die Kalamitätsfläche setzen willst, um da den Verbiss zu verhindern, dann darfst du das gerne tun. Und da hat natürlich keiner was dagegen.
Nee, ich muss gestehen, ich finde das ganz gut im April, gerade auf diesen Freiflächen zu jagen. Aber wenn das Wetter wie jetzt auch, wenn das so richtig ja aus Eimern gießt und im schlimmsten Fall noch mit Schneeregen gepaart ist, dann finde ich es auch nicht sinnvoll, weil dann ist auch einfach keine Wildaktivität da. Was will ich denn dann im Wald stören? Ne? Also ja, dann warte ich halt noch ein paar Tage.
Ja, aber sobald der Regen aufhört, Rufen, ist der Bock da und fegt und verbeißt. Du musst sitzen. Wirklich, du musst den Schneeregen nutzen und sitzen.
Gerold, das ist ja schon sehr, also dieser Unterton, der ist ja schon so ein bisschen suffisant, ne?
Nein, ich meine das so scherzhaft, keine Sorge. Ruben, also letzten Endes ist es ja einfach so, es spricht ja nichts dagegen, am 1. April oder am 15. April loszugehen und seinen Rehbock zu schießen. Die neuen Möglichkeiten mit der Jagdzeitenverlängerung, das muss halt jeder mit sich selber ausmachen, ob man das nutzt oder nicht. Ich persönlich würde es nicht scharf nutzen, wenn ich allerdings zum Beispiel jetzt einfach am 26. April auf einmal bei schönem Wetter total Lust und Laune habe, loszugehen, dann werde ich es auch tun. So, das ist einfach so.
Was ich schön finde an dieser Jagdzeitenverlängerung ist vor allem auch jetzt auf diesen Schwerpunktflächen Schmalrehe zu jagen. Weil, also ich weiß, dass viele Jäger da Schwierigkeiten haben, Schmalrehe anzusprechen. Das wird auch Ende Mai richtig schwer und ist auch dann eine heiße Kiste. Aber es gibt keine Zeit im Jahr, wo es leichter ist, ein Schmalreh oder meinetwegen auch ein Jährling anzusprechen, als jetzt im April. Weil die meistens einfach neben der Ricke stehen. Und da der Größenunterschied oder generell der Unterschied in allen Körpermerkmalen so prägnant ist, dass eigentlich fast nichts passieren kann. Eigentlich.
Richtig, da bin ich absolut bei dir, auch bei den anderen Schalenwildarten, sei es jetzt bei uns Damm- und Rotwild oder bei euch dann auch die Sikas. Natürlich kannst du jetzt das Schmaltier oder das Schmalreh viel, viel sauberer ansprechen. Und in meinen Augen ist auch jetzt die Zeit, wo es viel, viel mehr Sinn macht, dann die auch zu bejagen, als dann später. Im Hochsommer, traditionell geht ja bei uns das Dammschmalwild am 1. Juli auf, heutzutage auch ab 16. April. Aber ich sag mal so, also Anfang Juli ist genau die Zeit im Jahr, wo du das Dammschmaltier am allerschwierigsten ansprechen kannst.
Weil ja, ich frage mich auch bis heute noch, wer da diese Jagdzeiten mal niedergeschrieben hat.
Ja, also letzten Endes macht es halt wirklich keinen Sinn. Und so wie es heute ist, dass wir ab 15. April losgehen können und bis 31. Januar Zeit haben, unseren Abschlussplan da zu erfüllen bei den Schalenwildarten, macht das ja nur Sinn und das kommt uns Jägern halt auch entgegen. Zumal die allermeisten Jäger das ja privat machen, also aus in ihrer Privatzeit jagen gehen und das dann auch an ihrer Zeit anpassen müssen, wie sie halt Zeit haben zum Jagen gehen. So, und wie gesagt, der Ansprechaspekt, den hast du ja schon genannt, der ist einfach im April viel, viel einfacher als nachher im Hochsommer. Man muss aber einfach dazu sagen, diese Möglichkeiten, die wir heute haben mit diesen Freiheiten, das ist auch ein recht ähnliches Beispiel mit der modernen Technik bei der Schwarzwildjagd, wenn wir diese Möglichkeiten für uns nutzen, um unsere Abschüsse mehr im Intervalljagdkonzept durchzusetzen, selektiver zu jagen und letzten Endes die Strecke sauberer zu machen, dann ist das ja in meinen Augen auch alles vollkommen legitim. Dann sollen auch alle losgehen am 1. April im Bock schießen. Das Problem ist aber, dass ja so viele Revierinhaber halt meinen, dass die neuen Freiheiten genutzt werden müssen, um die Gesamtjahresstrecke auf ein Maximum in die Höhe zu treiben. Und das, muss ich sagen, finde ich dann doch eher traurig.
Ja, es birgt eben neben der Freiheit, die man gewinnt, auch viel Verantwortung. Ne? Genau das gleiche wie mit der Technik. Natürlich ist es schön, dass ich dann auch sagen kann, okay, im April jage ich jetzt hier nur in meinen Kalamitätsflächen und lasse dafür halt im Mai in den Kindersturm Ruhe und auch im Sommer vielleicht Ruhe dort. Aber du kannst eben auch anfangen, den Rehbock 10 Monate im Jahr zu bejagen. Und das, finde ich, ist dann auch irgendwo ein bisschen vieles Guten, weil 10 Monate Jagdzeit ist wirklich mehr als lang genug und man kann den Rehbockabschuss oder generell auch seine eigenen Zielvorstellungen, wir haben ja in NRW keinen Abschlussplan für Rehwild, man kann das auch in weniger Zeit umsetzen und deswegen bin ich auch ein großer Freund davon zu sagen, okay, wenn ich früh anfange, höre ich auch früher auf im Winter oder eben zum Beispiel im Sommer, lasse ich einfach mal komplett Ruhe während der Aufzuchtzeit.
Richtig. Ja, Jagdzeiten bedeuten halt eben nicht, dass man von dann bis dann die ganze Zeit jagen soll, sondern dass einfach nur der Zeitraum ist, in dem man im besten Fall mit vernünftiger Intervalljagd in die Bestände eingreift und seinen Abschussplan erfüllt. Und aber so ein permanenter Druck auf dem Revier, das ist einfach Quatsch.
Richtig. Das ist eben auch kontraproduktiv bezüglich der Wildschäden.
Absolut.
Richtig, da bin ich bei dir, NRW.
Endlich mal von Gerold hier.
Auch mal von anderen gelobt werden, außer von mir rufen. Ne? Das ist doch schön.
Schön, ja, es geht runter wie Öl.
Aber ja. Kommen wir vielleicht mal zum, ich sage jetzt mal zum Standard für den Jäger. Also am 1. Mai, sagen wir mal, geht der Bock auf in den weitesten Teilen Deutschlands. Und da hat man natürlich den Anspruch, also Jens und ich zum Beispiel haben den am 1. Mai, morgen wollen wir dann natürlich auch unseren Bock kriegen. So, das bedeutet ja in der Regel, also bei uns zumindest, wir sind im April hier und da im Revier unterwegs, fahren mal ein bisschen rum, gucken, wo die Böcke stehen. Man hat natürlich auch die Wildkameras, wo man hier und da einen sieht, um dann am 1. Mai auch Jagderfolg zu haben. Gerold, wie macht ihr das, um am 1. Mai morgen Jagderfolg zu haben?
Ja, das ist im Prinzip bei uns nichts anderes. Ich habe heute schon alle Böcke bestätigt, die ich im Mai erlegen möchte bei uns. Ich nehme mir selber vor, bei uns im Forstbetrieb möchte ich selber immer einen Bock im Jahr schießen. So, und den kenne ich halt in der Regel schon seit dem Ende der normalen Schalenwildjagd, seit dem Januar. Den ich jetzt genau auf dem Schirm habe, tatsächlich, den kenne ich schon den ganzen Winter und ich weiß wo er steht und der fängt jetzt an zu plätzen und gefegt hat er auch. Und ich freue mich jetzt, wenn der richtig schön blank gefegt hat, dann loszugehen und diesen einen speziellen Bock zu jagen. Das finde ich persönlich auch viel, viel reizvoller, dann ein speziell ausgegucktes Stück Wild oder bestätigtes Stück Wild zu jagen, als einfach nur loszugehen und massiv Strecke zu machen, weil es ja die Herausforderung viel, viel größer ist.
Was ist das denn für ein Bock?
Warum reizt er dich so? Also, wenn ich mich nicht vertue, ist das auf der vom Bock aus linken Seite ein gewöhnlicher Sechser und auf der rechten Seite hat er einen Rosenstockbruch. Es kommen zwei Enden aus der Rose, welche ja etwa auch beide Lauscher hoch in die Höhe ragen und beide dann auf den letzten 2 Zentimetern nochmal nach hinten vereckt sind.
Und jetzt die entscheidende Frage, Gerold. Wie alt ist der Bock?
Oh, ja, der, glaube ich, ist tatsächlich nicht so ganz alt. Ich würde sagen, der ist so 4, vielleicht kann er 3 sein, vielleicht 5, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ist mir aber in dem Sinne bei dem auch egal, weil tatsächlich ist er von der Stärke her auch absolut kein Zukunftsbock. Da gibt's wirklich in der Altersklasse wesentlich stärkere Böcke bei uns. Und ein abnormer Bock passt halt immer, sag ich mal, ne? Sind ja die Hegekriterien.
Die Frage ist ja, Gerold, kannst du den Bock denn auch wirklich aufs Jahr genau ansprechen?
Ja, ich sag mal, dieses aufs Jahr genau bei der Lebendansprache, das ist halt immer so ein Spiel mit dem Feuer. Da kann man natürlich auch mal daneben liegen und eine gewisse Fehlerquote ist da auch normal, sag ich mal. Aber letzten Endes, so in der Altersklasse kannst du auf jeden Fall ansprechen. Also du kannst den Jährling als Jährling erkennen, du kannst den zwei-, dreijährigen Bock als jungen Bock erkennen und du kannst auch den uralten Bock als uralt erkennen. Klar, die Fehlerquote gibt es, aber also die Leute, die sich hinstellen und sagen, es ist unmöglich bei der Lebendansprache ein Alter festzulegen oder zu vermuten, also das ist einfach falsch. Und da zeigen dann diejenigen auch ziemlich deutlich, dass sie einfach keine Ahnung haben vom Wildansprechen. Und das finde ich dann doch eher traurig, dass solche Leute dann leider halt auch oft sehr viel Strecke machen, weil sie halt einfach auf alles schießen und meinen, ja, man kann ja eh nicht ansprechen. Und das ist dann doch traurig.
Ich habe heute so einen Gedanken gehabt, also ein alter Bock, also ich sage jetzt mal 5 Jahre plus, der hat ja, würde ich jetzt mal sagen, in der Regel ein deutlich größeres Revier oder Einstand, als es ein junger Bock hat. Sind wir uns ja wahrscheinlich einig.
Nee, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. In der Regel, das ist auch das Gleiche mit der Trophäenqualität, dass in der Regel der dreijährige schiere Sechser meistens stärker ist als der fünfjährige schiere Sechser. Und das liegt daran, dass der dreijährige Bock, der steht jetzt im vollen Saft und der hat richtig Motivation. Ich sag mal, der ist jung und motiviert. Der holt sich ein Riesenrevier. Der holt sich ein Riesenrevier, weil er es kann.
So, das und dann, ist der Schadbock, Gerold.
Ja, natürlich, das ist der eine Schadbock. Genau.
Nein, das weiß ich nicht.
Und du rettest den deutschen Wald, weil du den einen dreijährigen Sechser geschossen
hast. So nämlich.
Nein, so. Und dieser junge, motivierte Bock, der holt sich ein Riesenterritorium und verteidigt das. Und das frisst auf die Saison gezogen sehr viel Energie und Zeit. Und deshalb ist er meistens dann mit 4, 5 Jahren wieder wesentlich geringer in der Trophäenstärke als später, als vorher. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass ein alter Bock, so ein 5-, 6-, 7-jähriger Bock, sich in der Regel ein kleineres und hoch, also qualitativ hochwertigeres Revier sucht als ein 3-jähriger Bock.
Ach, Gerold, das ist jetzt schade, dass du gesagt hast, weil ich wollte jetzt hier so eine Theorie aufstellen, dass die Leute die Böcke doch älter werden lassen sollen, weil die ein größeres Territorium dann haben und dann weniger Schaden machen als junge Böcke.
Also letzten Endes ist ja, das spiegelt sich ja ungefähr in dem wider, was ich sage. Es macht halt mehr Sinn, den dreijährigen Bock laufen zu lassen. Oder den 2-, 3-jährigen Sechser und den dann da über 3-4 Jahre sein Revier verteidigen zu lassen, als die ganze Zeit den Platzbock wegzuschießen. Es kommen neue Böcke rein, es finden neue Revierkämpfe statt und halt auch neue Reviere werden abgesteckt. Und das Revier abstecken kennzeichnet sich nun mal leider oft im kaputtgefickten kleinen Fichten.
Also haben wir doch was davon.
Richtig. Nein, also wildbiologisch und forstlich macht es absolut Sinn, auch mal einen Bock einfach im Wald auch alt werden zu lassen und den Chef dort auch Chef sein zu lassen.
Einer, der für Ordnung sorgt. Wie viele Böcke schießt ihr denn bei euch?
Auch bei uns im Forstbetrieb unterschiedlich. Das tendiert zwischen 8 und 15, mal Ausreißerjahre nach oben, wo wir auch mal 20 geschossen haben. Aber ich sag mal, so normales Jahr sind so 12, 13 Böcke bei uns.
Ja, das ist ja schon mal was.
Ja, also das sind dann so, ich sag mal, 3 Reife, viele Jährlinge und 2, 3 junge Böcke, ne?
Ja, also so ist es, würde ich sagen, bei uns in der Eifel auch von der Struktur. So klar, man muss halt viele Junge in jedem Fall schießen und sucht sich dann die passenden Reifenböcke dann aus. Und ja, ich finde auch, es macht auch einfach mehr Freude, weil wie du das eben schon gesagt hast, wenn man jetzt einfach rauszieht am 1. Mai und sich einfach sagt, ich schieße irgendeinen Bock, irgendeinen, so, also das ist ja nur das Leichteste auf der Welt, weil es gibt ja im Grunde genommen überall Rehe. Und ja, ich finde es auch schöner, wenn man da sich was rauspickt und dem dann auch etwas nacheifert.
Richtig.
Ist natürlich eine romantische Vorstellung, die ich auch
gerne
durchaus schön finde. Aber in der Realität ist ja auch häufig so, es gibt ja auch Reviere, die sind sehr groß. Oder weiß ich nicht, wenn du deine 1000 Hektar Wald hast, dann kannst du natürlich sagen, ich suche mir jetzt deinen einen Bock raus. Aber am Ende musst du auch dann immer ein bisschen Quote bringen, ne? Ist dann auch so.
Richtig, richtig. Da bin ich absolut bei dir. Also die Quote muss erfüllt werden, der Abschlussplan muss erfüllt werden. Es ist halt die Frage, muss ich das immer selber machen? Also ich sehe zum Beispiel, ich sehe nicht den Sinn, dass ich bei uns in der ersten Maiwoche losgehe und 5 Jährlinge schieße. Die lasse ich dann lieber laufen und sag mir, komm, hier, ich habe noch einen Jungjäger, den schicke ich los, der schießt ein und die Nachbarin da, die kann auch nochmal losgehen und einen Bock schießen und das halt auf die anderen Jäger verteilen. Aber wenn ich einfach nur losgehe und emotionslos quasi den Abschussplan in kürzester Zeit erfüllen will, dann, das ist für mich nicht Jagen. Das ist für mich, das ist letzten Endes das Schlachten.
Ja, also ich finde deine Einstellung absolut legitim und das auch schön, gerade andere Leute zum Zuge kommen zu lassen. Aber wenn jetzt halt mir am 1. Mai draußen sitze und da kommen halt zwei Jährlinge vorbeigelaufen, dann schieße ich halt, ne? Und wenn dann nochmal
natürlich
kommen, dann schieße ich auch.
Letzten Endes gehst du ja los, um Strecke zu machen. Da bin ich bei dir. Aber ich sag's jetzt einfach mal so aus meiner Perspektive heraus. Ich gucke mir im Frühjahr meinen Bock aus und dann gehe ich los, um den zu erlegen. Und letzten Endes habe ich ja dabei schon, während ich den Bock jage, in dem ganzen Areal, wo der Bock geht, schon die anderen Böcke oder die anderen Schmalre oder so bestätigt. Und dann kann ich doch sagen, hey, guck mal hier, bevor ich jetzt hier in der ersten Ballwoche 5 Böcke selber schieße, schicke ich doch lieber noch ein paar Jungjäger los, die sich dann Ast drüber freuen, auch mal eine Möglichkeit zu haben.
Ja, finde ich auch gut so. Wollen wir denn mal vielleicht so den einen oder anderen Jungjäger noch auf den Weg geben? Ich meine, du hast eben darüber gesprochen, man kann Böcke ansprechen, altersklassenmäßig bin ich auch absolut bei deiner Meinung. Gerade Jährlinge, finde ich, kann man immer ansprechen. Lass uns doch mal vielleicht noch so ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie man denn so einen Jährling auch wirklich anspricht.
Ja, wie spricht man einen Jährling an? Soll ich dazu was sagen?
Ja, oder Tim. Tim, wie spricht man einen Jährling an?
Das fühlt man.
Bin ich aber auch bei dir. Also irgendwann hat man natürlich so viel Routinerfahrung, dass man es sofort fühlt und sieht, dass man sich da gar keine Gedanken mehr drum machen muss. Aber ich zum Beispiel, gut, bei Böcken ist es sowieso vielleicht was anderes, wenn ich jetzt an das Kahlwild denke oder Schmalrehe, wie auch immer, ist für mich das Haupt immer das Hauptansprechkriterium, aber gerade bei so einem Jährling oder Schmalrehe, das kommt halt an wie so ein Honigkuchenpferd und da weißt du eigentlich schon nach 2 Sekunden, dass es eben schmaler ist, ne?
Ja, also der klassische Jährling im Mai ist ja in der Regel sogar noch am Anfang im Bast, hat dann Umlauscher hoch mal auf, ist Spießer, Gabler und selten bei uns in der Eifel zumindest auch mal ein Sechser und ist halt wirklich einfach sehr schlank, ne? Also der hat einen Träger wie so einen Arm und tollt da so ein bisschen durch die Gegend, ist nicht heimlich, steht da im Grunde, hüpft da immer so ein bisschen rum, guckt andauernd irgendwo hin und hat dann schon ein sehr jugendliches Verhalten, wie man es zum Beispiel von einem Hund vielleicht auch kennt, für Leute, die Hunde haben. So ein junges Tier bewegt sich einfach anders und hat einfach einen komplett anderen Ausdruck. Wenn es dann aber in die Richtung geht, dass der Träger dann schon mal gefühlt ein bisschen dicker ist, der Bock auch schon nicht mehr im Bast ist und ein bisschen stärkere Stangen hat und vielleicht sogar auch schon deutlich über Lauscher hoch, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass das kein Jährling mehr ist.
Also ich im Wesentlichen kann ich mich anschließen, jetzt hier im Ton quasi zu beschreiben, wie man einen Rehbock anspricht, ist immer sehr schwierig. Aber ich sag mal, der Jährling ist ja in der Regel so spätestens in der zweiten Maiwoche dann auch komplett rot.
Ja.
Und wenn du dann auch jetzt am 1. Mai, sagen wir, bei uns sind die Böcke, bei uns die Jährlinge, so richtig am Träger, richtig struppig und werden jetzt langsam rötlich, während der hintere Körper noch so richtig grau ist. Und dann fällt einem richtig auf, wie dünn der Träger eigentlich bei so einem Jährling ist. Ja. Dass er teilweise wirklich Unterarm dick ist. Also ich sag mal, bei mir eher Handgelenk dick bei einem richtig schwachen Jährling. Wirklich, wenn die mit 9, 10, 11 Kilo daherkommen, die haben halt einen Träger wie eine Bierflasche, ne?
Ja. Sorry, aber nicht
gehört. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist dünn. Es ist wirklich, man wundert sich dann, wie dann so ein filigraner, dünner Hals so ein großes Haupt tragen kann.
Rosen wie Dosen und Hälse wie Bierflaschen. Das ist auch gut.
Ich meine, es gibt ja auch diese Daumenregeln, jung verfärbt vor alt und alt verfegt vor jung, was man ja auch so ganz gut als Daumenregel vielleicht noch mitgeben kann. Wobei auch da, finde ich, gibt es immer erstaunliche Ausnahmen. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Bock auf eine Wildkamera gesehen, der ist schon seit März verfegt und es ist ein ganz klarer Jährling. Und genauso habe ich auch schon mal Anfang Juni kam mir ein Bock vorbei, der war noch komplett grau im ganzen Körper, außer am Träger. Und ich dachte, boah, ist das ein alter Bock, ne? War ein Jährling.
Also. Ja, also tatsächlich bin ich der Meinung, dass das diese Faustregel beim Verfärben gar nicht zutrifft. Also ich habe so viele alte Böcke am 5. Mai geschossen, die knallrot waren und währenddessen waren die Jährlinge noch komplett grau. Also ich würde sagen, das ist wirklich von Jahr zu Jahr abhängig. Und auch vom Gesundheitszustand des Rehwildes. Also wenn du jetzt sagst, dass dir ein Jährling kommt, der am 1. Juni war's?
Ja, oder nicht 1. Juni, aber irgendwie so, weiß nicht, dieses Fronleichnam-Wochenende, was da mal ist im Juni, keine Ahnung. Ja,
also wenn das so spät ein Jährling noch komplett grau ist, dann würde ich dann doch sagen, dass er wahrscheinlich irgendwie Parasiten hat oder irgendwas.
Ja,
also so ganz fit wird er nicht gewesen sein, schätze ich mal. Klar, Ausnahme steht gegen die Regel. Aber tatsächlich mit dem Verfegen, da ist es einfach so, ein alter Bock verfegt in der Regel schon früher als ein sehr junger Bock. Wobei man da auch sagen muss, dass ein dreijähriger Bock oder ein zweijähriger Bock auch oftmals schon im März verfegt hat. Eigentlich auch normal. Also ich sag mal, am 1. April hat ein mehrjähriger Bock in der Regel bei uns verfegt.
Ja, manchmal hast du noch so Zweijährige, die da noch rumlaufen, ne? Aber gebe ich dir recht. Also im Mai sind eigentlich die mehrjährigen Böcke nahezu immer verfegt.
Richtig. Also da kann man zum Beispiel auch mal jetzt zum Verfärben noch ein nettes Beispiel nennen. In Dänemark wird das in sehr vielen Revieren so gehandhabt, bei der Jagd im Oktober oder November, also im Herbst, dass sie auf die spät nicht verfärbten Stücke jagen und darauf selektieren. Denn spät nicht verfärbte Stücke, das heißt also, dass die dann Mitte Oktober noch komplett rot sind, dass sie wahrscheinlich einen wesentlich schlechteren Gesundheitszustand haben als das Wild, das dann schon in der Winterdecke ist.
Hast du übrigens gehört, in Dänemark gibt es angeblich einen Einbruch der Rehbildpopulation. Habt ihr das mitbekommen?
Nee, habe ich jetzt nichts.
Ja, da müssen wir vielleicht mal in einer anderen Folge drüber sprechen, aber das wäre noch interessant gewesen, jetzt darüber zu sprechen.
Mach dich da mal schlau rufen. Ja. Aber was ich in jedem Fall jedem, der vornehmlich oder gerne auf Rehwildjagd und sich noch nicht so auskennt, empfehlen kann, ist, legt euch einfach ein Spektiv zu, ob ihr auf Pirsch unterwegs seid oder besonders, wenn ihr auf dem Hochsitz seid, weil damit könnt ihr wirklich ganz viel lernen und auch einfach vernünftig ansprechen, weil wenn man dann, selbst wenn es dann ein Jährling ist, der schon ein bisschen höher auf hat oder so, und den hat man dann vom Hochsitz auf 100 Meter vor und guckt dann mit 50, 60-fachem Spektiv da drauf, da sieht man eben einfach, der wird höchstwahrscheinlich noch keine Rosen haben. Und die stehen sehr wahrscheinlich noch sehr dicht aneinander, die Rosenstöcke und so weiter und so fort. Und da wird's recht klar. Und damit kann man dann vor allen Dingen später auch die, sag ich jetzt mal, 3-4-jährigen Böcke auch gut anfangen zu unterscheiden von den 5-6-7-jährigen Böcke, weil da wirklich dann in der Regel halt die Rosen einfach nach außen wandern, wandern, wandern und immer tiefer werden, die Rosenstöcke. Und man darin dann wirklich recht genau ansprechen kann, ob es sich um Bock handelt, der unter 5 ist, über 5 und so weiter. Und bei dem Jährling sieht man es damit dann sowieso ganz klar. Also man muss, umso näher man dran ist, umso besser kann man es natürlich erkennen.
Also generell würde ich einen Tipp geben, einfach sich viel Wild anzuschauen. Und sei das jetzt vom Computer auf Bildern, auf Videos, im Tierpark. Ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, Tierpark, aber einfach rausgehen und angucken und irgendwann entwickelt man halt so eine Routine und so ein Gefühl. Und gerade wenn man auch mal dann viel im Vergleich sieht, zum Beispiel jetzt Sprünge sich im Frühjahr anschauen, da hast du halt alle Altersklassen Rehwild vor dir stehen. Und das zählt auch für andere Wildarten übrigens, also für Rotwild, Dammwild und so weiter. Man muss einfach sich viel Wild angucken, sich selber die Unterschiede heraussuchen, vielleicht auch mal einen Erfahrenen dabei haben, der ihn dann bestätigt in seinen eigenen Ansprachen, die man dann da übt. Und dann kommt das irgendwann wie so eine Intuition, wie Fahrradfahren. Dann hat man es einfach irgendwann drin.
Richtig. Ja, genau, also da würde ich mich genauso anschließen. Letztendlich muss man viel Wild beobachten, um halt wirklich darüber ein Bauchgefühl zu kriegen, wie alt ist jetzt welches Stück. Es hilft dann ab und zu auch mal so ein kritisches Stück, wo man sich wirklich lange nicht drüber einig wird, was ist das jetzt, sich das dann mal wirklich anzugucken und zu erlegen. Da habe ich dann schon oft Beispiele gehabt ins Positive und auch ins Negative. Wenn man halt die Möglichkeit hat, dann mal diesen Wackelkandidat dann mal zu erlegen, ohne sich dafür gleich Ärger abzuholen, dann ist sowas manchmal dann sehr, sehr interessant. Muss ich an der Stelle mal sagen.
Ich wollte gerade sagen, Wackelkandidaten natürlich nur dann erlegen, wenn das auch von der Jagdzeit gedeckt ist, ne? Also nicht irgendwie im Mai so ein Wackelkandidat von Schmalreh schießen, sondern.
Und wenn man keinen fiesen Jagdherren hat.
Ich rede jetzt von Böcken und nicht von Schmalrehen. Nur deine Schmalrehe.
Ja, die gehören eben auch dazu, ne?
Übrigens, da gab es jetzt auch einen netten Kommentar zu auf Hunt on Demand in unserem Perückensieger-Video, dass jemand geschrieben hatte als Kommentar, warum wir eigentlich dann nur auf Böcke jagen, obwohl da so an und die Schmalrehe in der Landschaft stehen. Und da muss man mal sagen, dass die Schmalrehjagd im Frühjahr und Sommer, dass es ein rein deutsches Phänomen ist. Das machen nur wir Deutschen und die Österreicher, ich glaube die Schweizer auch noch, aber ansonsten macht das nirgendwo jemand. Das macht kein Pole, das machen die Ungarn nicht, das machen die Engländer nicht, das machen die Skandinavier nicht, das machen nur wir.
Ja, dafür schießen die Engländer dann einen Ricken im März.
Ja. Ich glaube, Ja, aber ich muss mich auch genau auseinandersetzen. Ich glaube, aber im März jagt der Engländer auch nicht mehr auf weibliches Rehwild.
Mindestens Februar, aber irgendwie haben die da ganz komische Jagdzeiten. Also das ist alles
andere.
Ja. Naja, ich finde es schon in Ordnung, wie es bei uns ist, sagen wir mal so.
Ja, wenn man es kann, ist, spricht auch nichts dagegen, das Schmalrehe zu schießen. Zumal, also ich muss ehrlich sagen, wenn du am 1. Mai dann zwei Schmalrehe und einen Bock in der Kühlung hängen hast und kannst dir die am nächsten Wochenende dann schön die Rückensteaks da rausbauen und für die Grillparty, das ist dann schon immer eine feine Sache.
Das ist schon geil, das ist so, ja. Ich muss auch sagen, mein Gefrierfach ist auch leer mittlerweile und ich würde sagen, wir sollten einfach mal jetzt uns deswegen wieder dem Wesentlichen widmen. Du nicht, Gerold, du fängst ja dann erst am 28. April an, Tim am 1. Mai, aber ich will noch raus heute Abend.
Das ist toll.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns haben wir gerade 3 Grad und es regnet.
Ja, die Sonne kommt raus.
Ja, dann hast du ja beste Bedingungen, dann doch noch dein Bastjährling zu erwischen, Ruben.
Ja, der Hunger treibt mich raus. Weil man Zeit.
Du bist echt hart unterwegs, Ruben. Also ich habe mal so schön gesagt, man kriegt den Ruben aus dem Forst, aber den Förster nicht aus Ruben. Das wird voraussichtlich auch immer so bleiben.
Aber es ist ja so, letztendlich, jetzt ist die Vegetation runter, jetzt hast du die Möglichkeiten, auf deinen Kalamitätsflächen die Strecke zu machen. Dann solltest du es jetzt auch machen. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Ich persönlich finde es halt Quatsch, den Bock vom 1. April bis 31. Januar scharf zu bejagen. Das macht wirklich einfach, das ist übertrieben. Und also wer im April oder wer im Frühjahr seinen Abschlussplan mit dem Rehbock nicht erfüllt und bei der Blattzeit nicht, wenn ich dann noch die Winterjacht brauche, um den Abschlussplan zu erfüllen, dann mache ich irgendwas falsch.
Ja, also ich war ja auch ein kleiner Scherz, ich gehe jetzt heute nicht raus, weil das Wetter wirklich auch scheiße ist und ich sehe da nicht den Grund darin,
nass zu werden.
Nee, nicht ist gar nicht mal das Nasswerden, sondern halt wenn das jetzt, wie Gerold sagt, 2-3 Grad, das ist auch einfach ineffektiv. Da brauche ich jetzt nicht im Wald rumrennen und stören. Aber unterm Strich, ja, was eben das Maisfeld und das Wildschwein sozusagen im Feldrevier ist, das ist eben die Kalamitätsfläche und das Rehwild im Wald. Und da ist es die frühe Jagdzeit sinnvoll. Und was ich jetzt da im April erlegen kann und dafür im Sommermonat Ruhe halten kann, also ich bin ein großer Freund davon, dann zu sagen, im Juni, Juli gar keine Jagd. Also keine Bockjagd, keine Schweinejagd. Da ist dann für mich Ruhe im Wald.
Ja. Wir wünschen auf jeden Fall kräftiges Waldmannsheilrufen. Du schaffst das schon.
Mal gucken, wann es dann den 1. Aprilbock trifft.
Oh, rette den deutschen Wald. Aber da kann man jetzt vielleicht nochmal einen Punkt sagen. Streitthema im April oder bei der Frühjahrsjagd hin oder her. Es gibt nichts Schöneres, als schön am 5. August mit T-Shirt rauszugehen und sich den reifen roten Bock ranzublatten und den dann auf kürzeste Entfernung zu erlegen. Das ist richtig feine Bockjagd. Das Wildbret ist genau das gleiche wie im April. Das ist vom Erlebnis her viel, viel spannender. Und das ist für mich wirklich das, was Bockjagd ist.
Und das macht auch, glaube ich, jedem Förster Spaß. Also ich
habe nicht voll.
Wer an sowas keinen Reiz hat, weiß ich nicht. Der hat, glaube ich, ist kein Jäger im Herzen.
Richtig.
Okay, also Gerold, schön, dass du da warst. Ruben, ich glaube, wir verabschieden uns dann auch von diesem Podcast. Wir haben jetzt wieder lang genug erzählt und vor allen Dingen am Anfang genug Blödsinn.
Ja, April.
April vom Hand-on-Demand-Podcast. Und ja, kommt alle gut ins neue Jagdjahr. Allzeit eine sichere Kugel, viel Waldmannsheil. Und bis zum nächsten Mal. Danke, Gerold.
Dankeschön, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal.
Schweine, ein Fuchs und ein Reh. Sieben Schweine, ein Fuchs, sieben Schweine, ein Fuchs.